DW Menschen und Märkte.
Mit dem eigenen Bett in die Ferien und die E-Mobilität soll erschwinglicher werden. Das alles und noch viel mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Kollege Kaufmann herzlich begrüßt. Wer dieser Tage über deutsche Autobahnen fährt, dem dürfte die hohe Zahl von Wohnwagen und Wohnmobilen auffallen. Die Corona-Pandemie hat der Branche nämlich einen wahren Boom beschert. Urlaub mit eigenem Bad, Bett und Küche, das wird immer populärer. Diese Gunst der Stunde hat der Hersteller Knaus Tabbert genutzt. Das Unternehmen hat den Sprung aufs Frankfurter Börsenparkett gewagt und hofft auf rege Nachfrage. Konrad Busen über den ersten Handelstag der Camping-Spezialisten.
Der Urlaubstrend in Zeiten von Corona, das Wohnmobil oder auch der Wohnwagen angehängt ans eigene Auto. Auf einem Campingplatz bei Fulda berichtet Urlauberin Anja Maisch.
Wir waren letztes Jahr mit einem gemieteten Wohnmobil auf Sardinien und haben das ja als unsere Liebe entdeckt. Und als jetzt Corona kam, das hat uns noch mehr bestärkt, dass wir ein eigenes anschaffen, weil man einfach autark ist, weil man einfach Toilette, alles dabei hat. Also man kann sozusagen unabhängig von sämtlichen sanitären Einrichtungen einfach unterwegs sein.
Händler wie Johannes Günther reiben sich vergnügt die Hände.
Man sieht es ja hier auch auf dem Gelände, also so ausverkauft und leer wie der Hof. Und unsere Ausstellung aktuell war, so war sie die letzten Jahre oder eigentlich noch nie gewesen. Jetzt kommen die ersten 2021er Modelle wieder neu. Ganz, ganz viele Bestellungen liegen uns vor, ja.
Vom Boom profitiert hat Knaus Tabbert, drittgrößter Hersteller von Wohnmobilen in Europa, nach Hümer und Trigano. Zu Hause ist Knaus Tabbert im Bayerischen Wald. Produktionsstätten gibt es auch in Hessen, in Oberfranken und in Ungarn. 2008, 2009, in der großen Finanzkrise, war Knaus Tabbert kurzfristig insolvent, wurde dann vom Finanzinvestor HTP aus den Niederlanden übernommen und saniert. Heute nun der Gang an die Börse. Allerdings, die Aktien waren im Vorfeld des Börsengangs nicht übermäßig gefragt. Trotz des Corona-Urlaubstrends, die Summe der Aktien, die insgesamt herausgegeben werden, wurde reduziert. Und der Preis, zu dem die Aktien an die Anleger zugeteilt wurden, lag am unteren Rand der ursprünglich angepeilten Preisspanne, bei 58 Euro pro Stück. Firmenchef Wolfgang Speck verdrückt trotzdem keine Tränen der Enttäuschung.
Heute gibt es keine Tränchen, muss ich sagen, sondern wir feiern diesen Tag. Es war das Ergebnis harter Arbeit. Wir haben ein tolles Geschäftsmodell, der Markt boomt. Wir sind in Deutschland zu Hause mit 2/3 unserer Umsätze. Deutschland ist der Wachstumsmotor. Insofern, heute ist kein Tränentag, heute ist ein Freudentag.
Was einigen Anlegern nicht gefallen haben dürfte, von dem Emissionserlös, insgesamt 232 Millionen Euro, fließen nur rund 20 Millionen Euro frisches Kapital ins Unternehmen. Christoph Schallast von der Frankfurt School für Finanzen und Management erklärt, warum Anleger das kritisch sehen.
Weil eben nicht so viel Geld in weitere Investitionen, in, sage ich mal, Entwicklung und so weiter fließt, wie man sich das vorstellt. Hier wird auch Kasse gemacht, aber das gehört beim Börsengang dazu. Der Börsengang ist immer auch für Altaktionäre eine Möglichkeit, ihre Aktien zu verkaufen.
Zumal dieser Altaktionär ein sogenanntes Private Equity Unternehmen ist. Es ist sein Geschäftsmodell, Firmen, die ins Straucheln geraten, fit zu machen und dann wieder zu verkaufen. Professor Volker Brühl von der Frankfurter Goethe-Uni.
Es gibt so eine Grundsatzregel, wo man sagt, mindestens 50% der Emissionserlöse sollten ins Unternehmen fließen, weil ansonsten einfach der Verdacht entstehen könnte, dass die Eigentümer sich selbst nur verabschieden wollen, das heißt ihre Beteiligung versilbern wollen, sprich vielleicht doch nicht von der Zukunft 100% überzeugt sind.
So ganz 100% überzeugend läuft auch der Handel von Knaus Tabbert Aktien nicht an diesem ersten Handelstag. Der Kurs rutscht unter den Ausgabepreis von 58 Euro.
Das war ein Bericht von Konrad Busen aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Elektroautos finden viele gut. Irgendwie. Aber der Preis. Stromautos sind einfach zu teuer. Und zwar hauptsächlich wegen der Batterien. Tesla will das jetzt ändern. Der US-Hersteller hat gestern bei seinem sogenannten Battery Day nahe San Francisco Änderungen an seiner Batteriezellenproduktion vorgestellt. Mein Kollege Markus Schuler hat für uns das Event mitverfolgt. Gab es denn eine große Show? Markus, wie lief die Veranstaltung ab?
Also der Battery Day hat im Anschluss an die Hauptversammlung des Unternehmens stattgefunden. Wegen Corona wurde die draußen veranstaltet auf dem Firmengelände in Fremont. Das ist nur wenige Kilometer von mir hier in San Francisco entfernt. Das Besondere, Investoren und Gäste, die saßen in Tesla-Autos auf dem Firmenparkplatz. Es war quasi wie im Autokino, vorne eine Bühne und auf der trug vor allem Unternehmenschef Musk vor. War es eine Show? Ich würde sagen, eher weit davon entfernt. Es war ziemlich tröge, 3 Stunden lang eine Präsentation, wie Tesla künftig seine Batterieproduktion verbessern will.
Was ist denn die große Neuerung? Wie revolutionär ist die Batterie tatsächlich?
Ja, das Problem ist, bei Tesla werden immer große Ankündigungen gemacht und dann verschieben sich plötzlich die Zeitpläne. Vor allem Elon Musk ist berühmt dafür. Die Methode, mit der das Unternehmen künftig Batterien produzieren will, die soll stark vereinfacht werden. Aber auch die Art und Weise, wie man einzelne Batteriezellen herstellen möchte, die soll verändert werden und schlussendlich dann eine höhere Energieausbeute liefern. Ob das gelingt, das werden wir frühestens in 2 bis 3 Jahren wissen. Dadurch, so Elon Musk, könne man aber die Preise für ein E-Auto auf umgerechnet rund 21.000 Euro senken.
Die Veranstaltung, war das Ganze eher, was würden Sie sagen, ein PR-Termin oder wurde da tatsächlich Technologiegeschichte geschrieben?
Also mit Sicherheit keine Technologiegeschichte. Vielmehr waren es Ankündigungen und Wetten auf die Zukunft, die wir da heute gehört haben. Bei Tesla muss man, wie gesagt, da immer recht vorsichtig sein.
Und inwiefern baut Tesla damit seinen Vorsprung auf dem Markt der E-Antriebe aus?
Auch das lässt sich im Moment schwer sagen, weil es die neuen Batteriezellen natürlich noch nicht gibt. Man hat die quasi erstmal auf dem Papier geplant. Tesla ist hier aber sicherlich führend auf der Welt, weil es eben in den vergangenen Jahren die meiste Erfahrung in der Batterieproduktion gesammelt hat.
Soweit mein Kollege Markus Schule aus San Francisco. Vielen Dank. Da sollen Batterien billiger werden und die Strombranche in Deutschland arbeitet daran, die Energie wieder zu verteuern. Vor 2 Wochen wurden Pläne der Schufa und einer Wirtschaftsauskunftei bekannt, Datenbanken mit Vertragsdaten von Strom- und Gaskunden einzurichten. Verbraucherschützer warnten sofort, dass damit wechselfreudige Kunden identifiziert und von Energieversorgern gezielt abgelehnt werden könnten. Jetzt haben auch 5 Landesdatenschutzbeauftragte dagegen ganz klar Position bezogen. Zahllose Verbraucherinnen und Verbraucher äußerten sich empört im Internet und, wie dieser Herr, auch auf der Straße.
Ich finde das eine absolute Frechheit soweit, weil man bietet den Kunden soweit immer an und wenn man das ausnutzt, wird man auch abgestempelt.
Datenbanken gegen wechselfreudige Strom- und Gaskunden? Darüber regen sich zahllose Verbraucherinnen und Verbraucher auf. Im Internet, aber auch auf der Straße.
Generell finde ich es nicht gut, nein. Weil die Schufa ein undurchsichtiger Verein ist.
Für mich als Verbraucher würde es bedeuten, wenn sich tatsächlich die Regelung durchsetzt, dass ich eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, zu wechseln.
Vor 2 Wochen hatten NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die Schufa und die Münchner Auskunftei Griff Bürgel offenbar Datenbanken planen, in denen möglichst viele vertragstreue Strom- und Gaskunden und Kundinnen gespeichert werden. Sollen und nicht nur säumige Zahler wie bisher. Wenn die Energieunternehmen feststellen könnten, wie lange jemand schon bei seinem jetzigen Versorger ist, könnten sie wechselfreudige Kunden und Kundinnen gezielt ablehnen, fürchtet der Verbraucherzentrale Bundesverband. Dafür sei die Datenbank nicht vorgesehen, sagt die Schufa. Und die Verbraucherschützer kontern, trotzdem könnten die Unternehmen so erkennen, wer oft wechselt. Und so jemand sei für die Firmen wirtschaftlich nicht attraktiv, sondern als Bonushopper verschrien. Auch die Landesdatenschützer sehen die Pläne sehr kritisch.
Solche Sammeldateien, wie sie hier geplant sind, die sind nach meiner Überzeugung vom Datenschutzrecht nicht gedeckt,
sagt Heinz Müller, Landesdatenschutzbeauftragter von Mecklenburg-Vorpommern. Was Schufa und Coda planten, sei gar nicht zulässig.
Es gibt Unternehmen, die halten es für eine kluge Geschäftsidee, für Dritte Daten zu sammeln und bieten dann ihre Dienste an. Aber nicht alles, was man gerne machen möchte, ist auch erlaubt.
Ähnlich ablehnend hatten sich bereits die Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geäußert. 5 Bundesländer haben damit Stellung gegen die hessische Behörde bezogen, die der Schufa zunächst grünes Licht gegeben hatte. Aus Wiesbaden hatte es geheißen, der wirtschaftliche Druck auf die Energieversorger sei so groß, dass die Interessen des Verbrauchers zurückstehen müssten. Behördenvertreter Michael Kaiser im Interview mit dem NDR-Politikmagazin Panorama 3 vor 2 Wochen.
Dem Verbraucher droht ja erstmal nicht viel mehr, als dass er möglicherweise bei einem Energieversorger, der an einem solchen Pool teilnimmt, nicht mehr sicher einen neuen und günstigen subventionierten Vertrag bekommt. Das ist alles.
Hessen steht damit nicht nur im Widerspruch zu den 5 Bundesländern, die sich bisher öffentlich geäußert haben. Auch 3 weitere Länder haben signalisiert, dass sie die hessische Position nicht teilen und damit nicht gutheißen, was die Schufa und ihr Münchner Mitbewerber planen. Offiziell allerdings hieß es aus 10 Bundesländern, man wolle einer bundesweiten Abstimmung Anfang November nicht vorgreifen. Der Ausgang der Beratungen ist noch offen, denn es gibt keine Mehrheitsentscheidung. Man muss sich bundesweit einig werden.
Das war ein Beitrag von Lea Busch und Peter Hornung. Ob wir uns ein E-Auto leisten können oder ob der Wechsel des Stromanbieters zu einem wirtschaftlichen Risiko wird, sind das Probleme? Im Vergleich zu dem, was nun Kleinbauern in Indien droht, mit Sicherheit nicht. Die Regierung dort hat ein Landwirtschaftsgesetz verabschiedet, das eine internationale Direktvermarktung ermöglicht. Kleinbauern fürchten um ihre Existenz und in Indien heißt das buchstäblich, es geht um Leben und Tod, berichtet Bernd Musch-Borowska.
Die Reform des Gesetzes für die Vermarktung von Landwirtschaftsprodukten hat in Indien heftigen Protest hervorgerufen. Das neue Gesetz sieht vor, dass Bauern ihre Produkte direkt an die Händler verkaufen können, auch an internationale Supermarktketten ohne Zwischenhändler. Nach den seit Jahrzehnten geltenden Regeln für die landwirtschaftliche Vermarktung mussten die Bauern ihre Produkte auf staatlich regulierten Großmärkten anbieten, wo Agenturen oder Zwischenhändler die Ware zu festgelegten Preisen aufkauften. Doch nun wurde die Neuregelung auch vom Oberhaus des indischen Parlaments verabschiedet. Die indischen Kleinbauern befürchten, dass sie auf dem globalisierten Agrarmarkt keine Chance haben. Linke Gewerkschaften und die oppositionelle Kongresspartei führten die Proteste gegen die Reform der Agrargesetzgebung an. In Delhi und zahlreichen anderen Städten gab es in den vergangenen Tagen Demonstrationen. Bivi Srinivasan von der Jugendorganisation der Kongresspartei. Das ist ein schwarzer Tag für das Land. Das ist so wie unter der britischen Zwangsherrschaft. Die machen das jetzt genauso wie damals die Kolonialherren. 800 Millionen Bauern und ihre Familien sind betroffen. Jetzt werden noch mehr Bauern in Haryana und Punjab Selbstmord begehen. Selbstmorde von Kleinbauern, die mit ihrer Arbeit den Lebensunterhalt für ihre Familien nicht bestreiten können, ist ein seit Jahrzehnten bekanntes Problem in Indien. Nach der indischen Kriminalitätsstatistik nehmen sich jedes Jahr mehr als 20.000 Bauern, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können, das Leben. Premierminister Narendra Modi sagte nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes, er wolle damit gerade die Lebenssituation der indischen Kleinbauern verbessern. Die seien jetzt nicht mehr auf Zwischenhändler angewiesen. Wir haben ein historisches Gesetz für die Landwirtschaft in Indien verabschiedet, das den Bauern in unserem Land neue Rechte gibt und neue Möglichkeiten eröffnet. Ich möchte den Bauern und allen, die große Hoffnungen für unser Land haben, gratulieren. Im Oberhaus des indischen Parlaments, der Rajya Sabha, kam es bei der Abstimmung über die umstrittene Reform des Agrarvermarktungsgesetzes zu Tumulten und Handgreiflichkeiten, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Unter Bedrängnis von Politikern der Opposition verkündete der Parlamentssprecher das Abstimmungsergebnis.
The bill is passed.
Während die Regierung davon ausgeht, dass die Landwirtschaft durch die neuen Vermarktungsregelungen gewinnen und Investitionen aus dem Ausland anziehen werde, sprechen die Kritiker des Gesetzes von einem undemokratischen Mechanismus. Die Regierungspartei BJP habe das umstrittene Gesetz mit ihrer Mehrheit im Parlament durchgedrückt. Verlierer seien die Bauern, die nach der alten Großmarktregelung sofort ihr Geld erhalten hätten und künftig warten müssten, bis sie ihr Geld erhielten, wenn sie es überhaupt erhielten.
In Indien fürchten verzweifelte Kleinbauern um die Existenz und ums Leben. Mit dieser Reportage von Bernd Muschborowska endet unser Podcast für heute. Felix Heinzelmann in der Technik, unter der künstlerischen Oberaufsicht von Michael Springer und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.